Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin nicht nur Experte für Personalmanagement und Führung, sondern auch der HR-Architekt. Sie ist seit 3 Jahren beim SV Werder Bremen tätig, mittlerweile als Leiterin Human Relations. Die studierte Wirtschaftspsychologin ist zudem stellvertretende Leiterin der Fachgruppe Diversity und Inclusion im Bundesverband der PersonalmanagerInnen. Bei Werder verantwortet sie gemeinsam mit ihrem Team die Weiterentwicklung der HR-Funktion in der strategischen Ausrichtung und operativen Umsetzung entlang des Employee Lifecycles sowie die Organisationsentwicklung des Clubs. Herzlich willkommen im Ja klar Podcast Eva Ihlenfeld. Eva, wie müssen wir uns denn einen ganz normalen Arbeitstag im HR bei meinem heißgeliebten Club Werder Bremen vorstellen?
Das ist eine sehr gute Einstiegsfrage. Ich weiß gar nicht, ob es einen klassischen Arbeitstag bei Werder gibt im HR. Es ist auf jeden Fall sehr dynamisch, sehr vielfältig. Wir bauen den HR-Bereich jetzt ja seit knapp 13 Jahren ungefähr auf. Also mein Vorgänger in der Funktion, jetzt Geschäftsführer Tarek Brauer, hat damit angefangen, die ersten Strukturen zu bauen, sowohl in der Personalentwicklung als auch damit Unterstützung der Kollegin, die auch jetzt noch bei mir mit im Team ist, Frauke, für den Admin-Bereich. Und jetzt haben wir in den letzten Jahren Recruiting, Employer Branding angefangen, nochmal verstärkt in die Personal- und Organisationsentwicklung zu gehen, um da auch wirklich nachhaltig zu agieren, das Thema Diversity strategisch zu verankern. Die Arbeitgebermarke vor allem tatsächlich nach außen zu stärken. Das heißt, so ein Tag kann für mich in der Verantwortung für den Bereich sehr unterschiedlich aussehen, aber auch für die KollegInnen im Team. Je nach sportlichem Erfolg am Wochenende, auch in Länderspielpausen mit Sonderspielen etc., gibt es ja immer wieder Themen, die uns auch beeinflussen in der Planung von Veranstaltungen und Events, aber natürlich auch in der Umsetzung von Themen. Wenn wir jetzt mehrere Wochenenden nacheinander, hoffentlich passiert uns das nicht, in der nächsten Saison mal keine Punkte holen sollten. Das ist natürlich schwer, wenn ich jetzt irgendwelche groß angelegten Projekte habe und da alle gedanklich auch bei mir brauche, die dann an einem Tisch zu versammeln und dann auch natürlich für uns sinnführend die Themen zu treiben. Aber es gelingt auch oft genug.
Da möchte ich direkt einhaken. Also ich habe fast schon damit gerechnet, dass so ein Standardarbeitstag auch bei Werder irgendwie kein Standardarbeitstag ist, weil das ist ja im Vergleich zu, ich nenne es mal, normalem Business, weil das, was ihr in einem Fußballverein macht mit dieser Strahlkraft von Werder, für mich als Fan sowieso nochmal ganz anders zu betrachten als für viele ZuhörerInnen jetzt, das kann ja gar nicht Standard sein. Aber wie magst du nochmal, Eva, vielleicht so 1-2 Beispiele auch rauskramen, wo sportlicher Erfolg von den Grün-Weißen auch wirklich Einfluss auf deinen nächsten Tag hatte?
Ja, ich erinnere mich noch sehr gut an meinen Start bei Werder. Ich bin ja im November, also Dezember 21 eingestiegen. Quasi mit dem Weggang von Markus Anfang und dem Start von Ole Werner, was natürlich sehr dankbar war, dann zeitgleich zu starten. Mhm. Aber auch einfach eine große Emotionalität da war bei den Mitarbeitenden. Abstieg, zweite Liga, es sind keine Stellen abgebaut worden, niemand hat seinen Job verloren, aber trotzdem war ja die Frage, dieser sportliche Erfolg, auf den wir alle gemeinsam hinarbeiten, macht ja auch was mit einem, wenn es da nicht läuft, weil ja jeder vermeintlich seinen Beitrag auch dazu leisten will und leistet. Und gerade so in den letzten Wochen, als es dann unsicher war am Ende der Saison, schaffen wir den Wiederaufstieg, ja oder nein, war der Kopf einfach ganz oft nicht da, ne, um sich mit, also zum Beispiel jetzt Führungskräfteentwicklung auseinanderzusetzen oder der Frage, wie besetzen wir jetzt eine Stelle bestmöglich? Wer ist der beste oder die beste Kandidatin? Weil alle gedanklich dabei waren, ja, gibt's jetzt danach die große Feier oder nicht? Was ist denn, wenn es nicht so ist? Wie sieht es mit Sponsoring und Co. aus? Was ist, wenn wir jetzt weiterhin zweite Liga spielen? Da ist das Kerngeschäft Fußball einfach merklich, weil das einfach das Kernprodukt ist, für das wir dann alle arbeiten, auf und neben dem Platz. Und das war auf jeden Fall ein Erlebnis, was mich immer noch nachhaltig geprägt hat. Genauso wie jetzt in der vergangenen Saison noch am Ende die Frage, was ist denn, spielen wir vielleicht doch um Europa, ja oder nein? Was heißt das auch für uns in der Infrastruktur? Was würde das für die Mitarbeitenden heißen, für den Budgetprozess, der gerade lief? Also müssen wir eigentlich nochmal ganz andere Stellen planen. Können wir die eigentlich sicher planen, ja oder nein? Wie können wir es schaffen, dann auch so viele neue Menschen eventuell einzustellen, zu rekrutieren für uns? Also das sind schon so Themen, die uns natürlich mit umtreiben, je nachdem, wie es sportlich läuft.
Wie schaffst du es mit deinem Team tatsächlich dann da irgendwie so ein gewisses normales Grundrauschen hinzubekommen, weil Fußball ist ja tatsächlich sehr, sehr vom Daily abhängig. Ne? Das merke ich als Fan ja auch. Gut, ich war vor 20 Jahren noch krasser als jetzt, da bin ich auch wirklich zu jedem Auswärtsspiel, sind wir hingetingelt, haben Fanclub-Touren angeboten. Da war das Teil von mir, also stärker als heute. Jetzt habe ich Familie, jetzt habe ich kein Pay-TV-Abo mehr, weil ich das einfach alles zeitlich gar nicht mehr unter einen Hut bekomme und es rückt so ein bisschen in den Hintergrund. Aber ich merke ja auch, wie es mich immer wieder dann in den Bann zieht. Ne? So, ich sag jetzt mal, 15:30 samstags ist Bundesliga-Zeit. Das ist bei mir eine Gewohnheit geworden. Wir wissen, dass es jetzt auch andere Uhrzeiten und Anstoßzeiten gibt. Aber nochmal zurück zur Frage, wie schaffst du es mit deinem Team tatsächlich auch, dich vielleicht auch ein Stück weit etwas unabhängiger zu machen von dieser Emotionalität auch am Ende des Tages?
Das gelingt durch Routinen im Alltag und natürlich die Standardaufgaben, die da sind. Es gibt eben die Mitarbeitenden mit Anliegen rund um ihr Beschäftigtenverhältnis. Es gibt die Aufträge, Verträge zu erstellen, die Stellen zu besetzen etc. Und das heißt, wir haben natürlich für uns auch gewisse Workflows etabliert, um das bestmöglich zu tun und haben auch alle wirklich Bock und Spaß daran, HR weiter zu professionalisieren und die Prozesse auch weiter zu verbessern, Strukturen einzuführen. Und gleichzeitig finde ich, dass wir natürlich uns auch immer davon beeinflussen lassen, aber wir wissen es ja auch, wie es läuft. Also wir wissen, wenn wir jetzt nicht antizipieren können, wie sind denn die Spieltage jetzt getaktet, wie auf den Sonntag auswärts oder wird es vielleicht doch das Freitagabendspiel, wenn wir Veranstaltungen planen, dass zum Beispiel Montag und Freitag eigentlich grundsätzlich raus sind, damit wir uns selber einfach absichern können, weil Dienstag, Mittwoch eigentlich in der Regel funktioniert. So Länderspielpausen freizulassen, damit die KollegInnen aus dem Sport dann auch dabei sein können, weil die nehmen dann natürlich da in der Regel dann ihren Urlaub. Also es gibt schon Dinge, die man einfach lernt über die Zeit, wie der Fußball funktioniert. Und gleichzeitig sind wir oft auch an den Wochenenden im Stadion und fiebern mit und wissen jetzt aber auch durch den Abstieg und Wiederaufstieg, dass es einfach ja auch eine Kontinuität und Stringenz in unseren Strategien gibt. Also es gibt ja schon eine Langfristplanung, eine mittelfristige Planung, wo wollen wir uns hin entwickeln. Auch die Geschäftsführung steht dahinter und auch das muss man sagen, die sind auch damals sehr ruhig und besonnen aufgetreten und tun es auch nach wie vor und lassen sich selber auch nicht so wahnsinnig davon treiben und animieren uns auch immer als Mitarbeitende, da gelassen mit umzugehen und nicht in kurzfristige Reaktanz irgendwie zu verfallen, sondern bodenständig und gelassen zu bleiben, so wie man es in Norddeutschland auch in der Regel ist, um dann auch an den Themen weiterzuarbeiten. Und ich glaube, das gelingt uns auch ganz gut.
Bodenständig und gelassen. Ich glaube, das würde man über mich auch sagen. Ich bin ja im Norden groß geworden, unweit von Bremen. Also gut, eine Dreiviertelstunde mit dem Auto ist jetzt nicht unweit, gerade ums Eck, aber so Osterdeich und Bremen ist halt dann schon irgendwann so das zweite Wohnzimmer geworden und das wird generell, auch wenn man in der Stadt ist, auch wenn man im Stadion ist, bei aller Emotionalität, es ist dann doch eher so, es ist etwas ruhiger als beispielsweise bei anderen Vereinen im Süden, Osten oder auch Westen der Republik, ne, wo es ja richtig abgeht, wo ein ehemaliger Geschäftsführer von Werder jetzt die Aufgabe hat, diesen Verein zu führen. Da bin ich sehr gespannt, wie Baumi das hinbekommt. War für mich einer meiner absoluten Lieblingscharaktere, nicht nur beim Doublesieg damals vor 20 Jahren, den ich miterleben durfte, sondern auch als Geschäftsführer sehr, sehr besonnen, zumindest in der Außenwirkung, weil damals, du hast vorhin, da würde ich gerne nochmal zurückbouncen, du hast den Dezember 21 deinen Start angesprochen. Ne? Also als der Impfskandal war für alle ZuhörerInnen, als du das Beispiel gebracht hast, wusste ich sofort, was du meinst, weil ich halt auch nah dran bin, ne? Zumindest wie man halt in der Öffentlichkeit nah dran sein kann. Und ich habe das an einem Samstagmorgen beim Frühstück mit meiner Frau damals irgendwie mitbekommen, dass Markus Anfang aufgrund eines Impfskandals oder Impfpassfälschung entlassen wurde mit sofortiger Wirkung raus und ich als Personaler, ich so, oh wow. Da war HR jetzt aber wahrscheinlich auch krass mit drin. Ach du Scheiße, was ist da denn los? Und dann kurzfristig ohne Werner zu präsentieren, der jetzt, wir machen die Aufnahme im Juli 2025 und es ist jetzt Sommerpause, der jetzt bei RB Leipzig auch unter Vertrag ist. Also in den 3,5 Jahren ist ja auch massiv viel passiert. Aber magst du vielleicht nochmal mit mir zurückblicken? Wie war da damals so ein bisschen die Gefühls- und Gemengelage? War das wirklich so ruhig? Also hast du also Frank Baumann und auch die anderen Geschäftsführer, Klaus Filbri, die wirken jetzt nicht wie irgendwie so Hans Dampf in der letzten Gasse, sondern es wirkte alles sehr überlegt, sehr ruhig. Kannst du uns da ein paar Einblicke nochmal schildern?
Also tatsächlich ist ja die Entscheidung gefallen, bevor ich gestartet bin. Also ich war so ungefähr 1 oder 2 Wochen vorher und ich dachte, oh, da hat mein Chef jetzt aber ganz schön viel auf dem Tisch gerade und wahrscheinlich anderes im Kopf als meine Einarbeitung, wenn ich dann loslege. Ja. Und da vielleicht anzuknüpfen. Also als ich gestartet bin, habe ich natürlich auch genau die Gedanken gemacht, was heißt denn das jetzt für Werder? Ne? Wechsel, ist da jetzt irgendwie Hektik da? Und das war tatsächlich nicht so, also zumindest nicht in meiner Wahrnehmung. Auch gerade Tarek hat sich damals viel Zeit für mich genommen und die Einarbeitung, aber auch die GeschäftsführerInnen und alle KollegInnen auch aus dem Sport und umzu sind sehr nahbar. Also mir ist es sehr leicht gefallen, schnell anzukommen, schnell Kontakte zu knüpfen, obwohl ja auch noch immer Pandemie war. Also
wir haben immer
geschaut, dass wir uns abwechseln im Büro, damit wir natürlich auch nicht die Mannschaft irgendwie nachher anstecken, wenn wir da begegnen. Das ist das Worst Case, wenn dann die auf einmal alle nicht zur Verfügung stehen, gerade in der Situation. Und trotzdem konnte ich alle Fragen stellen, die ich fragen wollte. Alle haben sich super viel Zeit genommen. Ich glaube, das zeichnet Werder auch aus. Und das ist auch heute noch so, dass auch die Geschäftsführung viel Wert darauf legt. Wir sind ja auch stark gewachsen in den letzten Jahren. Zu wissen, wer ist eigentlich hier? Also die sind beim Onboarding dann dabei. Wir machen so ein Onboarding-Lunch mit der Geschäftsführung, weil die wissen wollen, wo kommt ihr her? Was macht ihr denn? Warum habt ihr euch für Werder entschieden? Wie sind denn eure ersten Eindrücke? Was können wir besser machen? Wir duzen uns ja auch komplett im gesamten Unternehmen. Also die Türen stehen immer offen und das mag ich auch sehr. Es macht die Zusammenarbeit sehr angenehm und es ist, glaube ich, auch für viele, die bei uns über ein Praktikum den Einstieg finden und auch danach bleiben, einfach schön zu sehen, dass man direkt Teil der Werder-Familie werden kann.
Das, was Werder tatsächlich auszeichnet, könnte ich wahrscheinlich stundenlang drüber sprechen als Fan, ne? Und da bin ich natürlich auch mit ganzem grün-weißen Herzen mit dabei. Da komme ich aber gleich nochmal drauf, weil du eingangs auch gesagt hast, dass ihr gerade nicht nur HR professionalisiert, sondern auch eine Arbeitgebermarke aufbaut. Das heißt, im Bereich Employer Branding unterwegs seid. Magst du mir vielleicht noch die Frage beantworten, was heißt denn bei dir, bei Werder im Umfeld starkes Wachstum? Also was bedeutet das in Mitarbeitendenzahlen bei euch?
Also wir sind jetzt knapp 267, glaube ich, 270 Menschen im Hauptamt. Das heißt, ohne PraktikantInnen, ohne WerkstudentInnen, Menschen, die bei uns fest angestellt in Teil- oder Vollzeit arbeiten. Wenn man alle Menschen, die bei Werder beschäftigt sind, dann dagegen hält, sind das jetzt knapp 900 Menschen mittlerweile. Wow. Also durch Menschen, die auch im e.V. natürlich aktiv sind bei uns, die aber auch im Nachwuchsleistungszentrum als Co-Trainer auf Minijob-Basis arbeiten, im Fahrdienst arbeiten. Das ist einfach eine große Menge an Menschen, die am Ende jetzt doch alle irgendwie Werder ausmachen und ja auch total wichtig für uns sind, neben dem Ehrenamt, was ja dann auch nochmal dazu kommt. Und im Hauptamt haben wir tatsächlich jetzt in den letzten 3 Jahren, ich habe es jetzt im Rahmen unseres Budgetprozesses mal ausgewertet, knapp 62 Vollzeitstellen aufgebaut. Und das ist natürlich, wenn man mal guckt, wo wir so herkommen trotz Pandemie und Co., einfach eine Menge, mit der wir auch umgehen lernen müssen, sowohl in Strukturen, in den Kommunikationswegen, auch in der Platzfrage. Du hast es ja am Anfang im Vorgespräch kurz angekündigt. Das Weserstadion ist ein sehr besonderer Arbeitsplatz und viele möchten auch gerne ins Büro kommen, womit wir gar nicht so gerechnet hatten, weil wir dachten, viele junge Menschen nach der Pandemie, ne, wir bieten Workation an, da wird vielleicht viel mobil gearbeitet, aber es wird auch genutzt, klar, aber viele sind auch natürlich einfach gerne vor Ort.
Wer könnte das besser verstehen als ich, der schon 2 Podcasts im Weserstadion aufgenommen hat, ne? Also ich kriege da jetzt noch Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, aber ich glaube, das ist so diese tiefe Verwurzelung auch mit Werder. Danke für die Auskünfte da in Richtung Wachstum und 62 FTEs aufzubauen bei knapp 300 Leuten. Alter Schwede, das ist schon enorm. Das muss so eine Orga auch erstmal, also A, muss man diese Menschen auch erstmal finden. Recruiting ist nicht einfach, Eignung und Passung. Und dann diese Leute auch zu onboarden. Also alles, was damit auch an administrativen Prozessen funktioniert. Ne, das ist eine ganze Menge und das ist schon ein sehr starkes Wachstum. Das hätte ich jetzt auch tatsächlich nicht so erwartet, dass das so groß ist. Sind bei diesen 270 Menschen, sind da die Profifußballer, sind die da eigentlich mit drin oder sind die irgendwie nochmal ausgelagert? Oder sind das gar keine FTEs?
Ja, doch, es sind natürlich auch FTEs am Ende. Ja, die zählen bei uns auch mit rein, klar. Dann sind ja auch Teil des Kollegiums und sind ja auch bei Feiern und Co. auch vertreten. Und es gibt ja auch Schnittmengen. Also zum Beispiel bei den Spielerinnen. Lina Hauseke macht ja gerade noch, oder hat jetzt ein Trainee-Programm bei uns gemacht, abgeschlossen, bleibt dann auch weiter bei uns noch nebenbei im Scouting. Und Ricky Weikling ist in Jobsharing bei uns im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs und bewegt da Frauen und Mädchen zum Sport, auch in der Breite. Also da gibt es natürlich auch immer gewisse Schnittmengen.
Und das jetzt einfach mal bei dir, auf einmal klopft die Tür, weißt du, ich bin jetzt ganz klar 10-jähriger Werder-Fan, beziehungsweise 9-jähriger, der dann das erste Mal im Weserstadion war und sich gerade vorstellt, ich sitze dort in der HR-Abteilung, es klopft an der Tür und ein Marvin Duck steht zum Beispiel auf einmal da. Kann das passieren? Also kommt der auch auf euch zu im Zweifel? Oder muss nicht Marvin sein, also muss nicht Duckschi sein, darf auch wer anders sein? Aber muss man sich das auch so vorstellen, also jetzt auch aus Perspektive der ZuhörerInnen?
Da gibt es tatsächlich nicht so diesen klassischen HR-Betreuungsbedarf, muss man sagen. Also die werden auch aktuell, also die Spieler der Bundesliga-Herren werden durch den Bereich Finanzen aktuell noch betreut, weil es da vor allem um die Abwicklung von Gehaltszahlungen, Prämien und so weiter geht. Es gibt natürlich dann schon auch Schnittmengen, wenn es um Programme und Projekte geht, die Spieler auch betreffen. Also wenn es darum geht, sich irgendwie einzubringen, ne, ins Unternehmen oder in soziale Nachhaltigkeitsaktivitäten. Man begegnet den eher auf dem Flur, wenn die auf dem Weg in die Kantine sind zum Essen. Das sind dann eher die Wege oder auf den Feiern. Aber so im Arbeitsalltag, glaube ich, ist das noch nicht vorgekommen. Das ist dann eher bei den Spielerinnen der Fall.
Irgendwann ist alles Routine, irgendwann ist alles Gewohnheit, ne? Aber wie nervös ist man da noch, diese auch teilweise Superstars dann so irgendwie auf dem Flur zu treffen? Also ich stelle mir das total besonders vor, aber gut, ich habe halt auch die grün-weiße Prägung, ne?
Ja, ich muss sagen, also das unterscheidet sich bei uns im Team sehr stark von denen, die halt eingefleischte Werder-Fans sind und waren schon seit Kindheitstagen und denen, die sich jetzt halt erst dem Fußball so annähern. Also ich bin zum Beispiel, ich gehöre zu Letzteren, ich hatte eine starke Sympathie für Werder, ich habe in Bremen studiert, auch an der Silberkreuzung gewohnt, das heißt Fußball war irgendwie omnipräsent, aber ich war nicht irgendwie starstruck, als ich gestartet bin. Ich hatte im Gegenteil eher die Sorge, dass ich vielleicht gar nicht alle erkenne, die ich erkennen sollte, auch an ehemaligen, die dann ja auch im Werder-Kosmos unterwegs sind und habe mich da erstmal aufgeschlaut. Mittlerweile sieht das natürlich jetzt anders aus, wenn man hier arbeitet und auch an den Wochenenden und an den Spieltagen irgendwie mit dabei ist. Aber das ist bei mir auf jeden Fall keine Herausforderung, ja.
Gibt es irgendeine Erwartungshaltung von der Geschäftsführung, dass die Mitarbeitenden tatsächlich auch irgendwie bei den Werder-Heimspielen mit dabei sein müssen oder ist das komplett auf Basis von Freiwilligkeit sowas?
Ja, das ist tatsächlich eher der Benefit, dass man an Karten kommt und die Möglichkeit hat, an den Spieltagen mit dabei zu sein und dann auch mal ein gewisses Kontingent für Freunde und Familie zu nutzen. Auch bei den Auswärtsspielen und Pokalspielen ist natürlich immer noch mal was Besonderes, wenn man dann auch mitfahren kann. Wir sind ja auch dieses Jahr alle zusammen bei den Werder Frauen gewesen in Köln.
Ja, schön.
Ja, und das war auch ein sehr schönes Event, alle zusammen hin, dann irgendwie zusammen gefeiert abends und das stärkt natürlich irgendwie auch nochmal und man lernt dann auch nochmal ganz andere Menschen kennen als im Arbeitsalltag über die Projekte hinaus.
Und ich gratuliere herzlich zur Verpflichtung von Fritzi Kromm. Fritzi Kromm, ich kriege ihren Nachnamen immer nie hin, weil ich mir nur Fritzi merke, aber die ja jetzt die Bundesliga-Damen jetzt auch übernimmt im Sommer, beziehungsweise ähnlich wie Horst Steffen jetzt auch ihre Trainertätigkeit aufgenommen hat. Weißt du, was richtig witzig ist, Eva? Ihr habt auch eine neue Co-Trainerin eingestellt, die Michaela Specht.
Ja.
Wenn du die das nächste Mal triffst, dann sagst du ihr mal einen schönen Gruß von mir, weil mit Michi hatte ich vor, ich müsste nachschauen, aber ich hatte mit ihr einen Austausch, einen Recruiting, kein Personalgespräch, ein Vorstellungsgespräch für eine Werkstudententätigkeit bei mir damals, für eine Rolle bei mir in der HR-Abteilung in Walldorf. Nicht bei der SAP, sondern bei meiner damaligen Firma und wir waren im engen Austausch, weil sie da zu dem Zeitpunkt auch für die TSG Hoffenheim gespielt hat. Mhm. Und als ich das jetzt gelesen habe in der Presse, habe ich gedacht, wie witzig ist das denn bitte?
Die Welt ist klein.
Mega klein. Auf einmal kenne ich da jemanden im Co-Trainerstab der Bundesliga-Frauen, die da insgesamt, und ich finde das in der Außendarstellung von Werder schon wirklich, wirklich gut. Ich glaube, dass die Fußballherren immer noch das Flagship bleiben werden. Ne? Also das kommt ja jetzt auch aus den ersten Minuten in unserem Gespräch, kommt das ja auch raus. Ne? Also spielt die Bundesliga-Mannschaft Kacke, müssen wir schauen. Spielen die super, ist alles dolle. Ich übertreibe jetzt bewusst und überspitzt. Ne? Da haben wahrscheinlich Breitensport und Frauenfußball noch weniger Einfluss, aber ich finde, diese Idee nach draußen zu tragen, wir sind hier alles eins und du bist ja auch Teil des BPMs und dort unterwegs im Bundesverband der Personalmanager für Diversität und Inklusion. Ist das bei euch in der Strategie auch mit verankert? Darauf will ich eigentlich hinaus. Also ich finde das in der Außendarstellung super, alleine jetzt bei der Präsentation der neuen Trikots, ne? Beide. Männer und Frauen. Das machen andere Vereine in der Bundesliga teilweise auch, aber ich glaube noch lange nicht alle.
Ja, es ist auf jeden Fall bei uns Teil der Strategie. Also wir haben uns ja auch eine Quote gesetzt für die Frauenförderung. Wir sind im Bereich Inklusion als Arbeitgeber total aktiv, auch im Sport ja schon viele Jahre über den Bereich Nachhaltigkeit. Ja. Und das Thema Frauenfußball hat bei uns einfach wirklich an Fahrt aufgenommen, aber auch an... Es gibt auch einen Need oder einen Wunsch aus der Organisation, mehr an den Themen zu arbeiten. Das merkt man, wenn es darum geht, da die Frauen zu begleiten, ob es jetzt medial ist, im Marketing, durch die Zusammenarbeit und die Tatsache, dass dann zum Beispiel Lina auch bei uns durch die Abteilung gegangen ist als Trainee, hat man ja auch nochmal einen anderen Connect. Und ich glaube, die stehen halt auch nochmal für eine andere Nahbarkeit, als das bei den Männern der Fall ist. Und das macht natürlich auch ganz viel aus irgendwie. Und wir merken das ja auch an den Spieltagen, wenn die Frauen im Stadion spielen, dass einfach ein anderes Publikum da ist, dass viel mehr Familien da sind, viel mehr Frauen und vielleicht auch Leute, die sich bislang noch nicht für den Fußball begeistern konnten, Bock haben, das mal auszuprobieren und dann im Idealfall auch hängen bleiben. Und für uns ist es natürlich total schön, weil gerade im Arbeitgebermarketing stellen wir fest, dass sich viele Frauen und generell Menschen mit unterschiedlichsten Diversitätsmerkmalen noch nicht für den Fußball begeistern oder eher vielleicht sogar eine Abneigung haben, wenn man denkt, das sind doch irgendwie, ne, so ein kleiner Verein, verkrustete Strukturen, lauter alte weiße Männer. Jetzt mal überspitzt gesagt, ja. Was soll ich denn da? Also will ich da arbeiten? Ist das da cool? Und es fehlt oft an weiblichen Vorbildern. Das ist zumindest das, was wir auch gespiegelt bekommen. Und es bewerben sich dann oftmals junge Frauen, die dann bei uns im Gespräch sitzen und sagen, ja, eigentlich wollte ich gar nicht, aber mein Freund oder mein Vater oder mein Bruder hat mir die Stellenausschreibung geschickt und ich weiß ja gar nicht, wer jetzt irgendwie vor 20 Jahren hier Trainer war und ich habe irgendwie Sorge gehabt, ihr fragt mich jetzt gleich. Die Sorge hatte ich damals auch, dass ich irgendwelche Fragen gestellt bekomme und die nicht beantworten kann. Ja, und das ist ja gar nicht so. Wir wollen ja die Talente haben, die fachlich gut sind und wenn ich jetzt nicht nah am Staff arbeite, dann ist ja auch völlig egal, ob ich jetzt die Begeisterung in Fußball schon mitbringe oder nicht. Die kommt gegebenenfalls auch mit der Zeit noch. Wenn ich natürlich jetzt am Spielfeld ranstehen muss, jedes Wochenende, ich finde das total doof und langweilig, dann wird es wahrscheinlich schwer, über die Zeit dieses Thema Wochenendarbeit dann auch mit Spaß zu begleiten.
Ja, vor 20 Jahren war natürlich Thomas Schaaf Trainer, ne? Also mir kannst du, das hat aber nichts mit Eignung und Passung zu tun, was wiederum für euch spricht für eine gute Personalauswahl. Und ich meine, ich habe damals auch der Presse entnommen, weil ich keine Insights habe, dass auch Baumi, also Frank Baumann seinerzeit auch, glaube ich, sogar mit einer externen Personalberatung gearbeitet hat, um die Trainerposition zu besetzen. Und da kam halt in einem iterativen Prozess am Ende Markus Anfang heraus. Aber auch das zeigt mir wieder, Struktur ist super gut, aber du kannst halt trotzdem nur wirklich vor den Menschen schauen. Du siehst nie irgendwelche ganz besonderen Ängste, so wie es bei Markus dann ja auch der Fall war, wo er sich ja auch im ZDF dann irgendwann nochmal dazu geäußert hat. Und damit würde ich auch einen Haken dran machen. Und dann hatte man halt auch mit Ole Werner einen Kandidaten, der aus externer Sicht einfach perfekt gepasst hat. Und ich wünsche mir das Gleiche jetzt natürlich auch für Horst Steffen. Aber es hat natürlich im Zweifel in einem Vorstellungsgespräch für beispielsweise eine HR-Rolle ist völlig irrelevant, ob ich weiß, wer vor 20 Jahren Trainer war oder wer Torschützenkönig war oder solche Dinge. Das ist halt völlig irrelevant und darum geht's ja im Recruiting. Es geht ja um Passung und um Eignung. Lass uns zum Ende der Episode mit Blick auf die Zeit, liebe Eva, nochmal das Thema Arbeitgebermarke Werder Bremen in den Mittelpunkt rücken. Jetzt ist ja für mich als Werder-Fan, denke ich mir, Zapalotta, Santana, jeder, der Werder-Fan ist, der will doch für Werder arbeiten. Da braucht man doch keine Arbeitgebermarke. Das ist doch vollkommen klar. Du hast gerade eben auch schon so ein paar Ausführungen gehabt, dass das nicht so klar ist. Was zeichnet denn Werder im Kern aus?
Ich glaube, Werder zeichnet im Kern aus, was ich vorhin schon gesagt habe, auch einen unserer Werte, die Bodenständigkeit, ein großer Anspruch an Menschlichkeit, also ein Miteinander, an gesellschaftliche Verantwortung, an Flexibilität. Also im Arbeitskontext muss ich wirklich sagen, wir können so viele Dinge anschieben, wir kriegen so viel Eigenverantwortung. Wer Dinge treiben und entwickeln will, der ist bei Werder definitiv richtig. Eine große Offenheit auch für Veränderungen. Das ist, glaube ich, auch im Fußball notwendig, sich ständig anzupassen, auch zu hinterfragen.
Ja.
Und sehr viele tolle KollegInnen und anders als man im Fußball vielleicht denkt, auch eine sehr große Bandbreite an Menschen, die bei uns arbeiten. Und wir freuen uns über jeden, der Lust hat zu gestalten und jede und Teil der Werder-Familie werden will. Ich finde ja Familie tatsächlich auch immer einen schwierigen Begriff im Arbeitskontext. Das ist mir damals auch so ein bisschen, da habe ich ein Störgefühl gehabt, als ich es das erste Mal hörte. Aber es ist tatsächlich schon ein bisschen wie eine Familie, weil es einfach eine Gemeinschaft ist an Menschen, die zum Teil sehr, sehr lange bei Werder arbeiten, die haben ihre Ausbildung bei uns gemacht und stehen uns kurz vorm Renteneintritt. Du hast eben Menschen, die halt schon Teil der Werder-Familie sind, weil sie Fans sind oder Fans waren schon vor der Tätigkeit bei Werder. Und alle helfen sich irgendwie gegenseitig und unterstützen sich. Und das ist merklich. Das merkst du in der Arbeitskultur, das merkst du dann bei Events rund um Werder Bremen. Und das macht es, glaube ich, auch besonders.
Ja, das macht es besonders und ich bin beim Begriff der Familie, bin ich bei dir, ne? Weil da versuche ich auch inklusiv zu denken. Es gibt sehr viele Menschen, die haben eine sehr negative Erfahrung mit Familie, leider. Oder sagen wir es mal etwas neutraler, die Eindrücke beziehungsweise die Beobachtungen, die wir alle individuell machen zum Thema Familie, die sind so unterschiedlich, das lässt sich überhaupt nicht bewerten. Deswegen bin ich auch genauso wie du, bin ich dann auch eher etwas skeptisch und auch sehr zurückhaltend, wenn es dann ganz schnell heißt, wir sind hier wie eine Familie. Ne? Das würde mir zum Beispiel auch in den Organisationen, in denen ich unterwegs war, das würde mir sowohl nach innen, aber auch nach außen in der Arbeitgebermarke, wo wir gerade waren, würde mir das nicht so wirklich passieren, weil ich genau weiß, nee, das ist schon was sehr Unterschiedliches. Aber wenn man natürlich aus dem Innen heraus, so wie du jetzt berichten kannst, und ich glaube, da waren jetzt in der vergangenen halben Stunde waren super viele gute Beispiele dabei, die das ja auch beschrieben haben. Und dann ist es ja auch durchaus fein, das so zu festzuhalten. Ich würde aber auch in der Arbeitgebermarke so etwas, gerade auch mit dem Blick in Richtung beispielsweise B2B-Unternehmen, die keine Sau kennt. Also Werder kennt jetzt wahrscheinlich jedes Kind. Ne? Das ist Thema Markenbekanntheit, habt ihr nicht so wirklich wie vielleicht die Firmen, für die ich gearbeitet habe. Die kennt heute keiner, weil das eine Software ist, die man im Hintergrund nutzt. Ne? Das ist so der Unterschied. Da habe ich aber auch schon mal mit dem TA, also Talent Acquisition und Employer Branding Chef von BioNTech in Mainz drüber gesprochen in meinem anderen Podcast Recruiting Basics. Und er meinte auch zu mir, Stefan, ja, BioNTech kennt jetzt natürlich auch durch die Pandemie jeder. Trotzdem weiß kaum einer, was wir im Kern genau machen. Und das ist Fluch und Segen zugleich. Ist das eine These, die du unterstreichen kannst?
Ja, leider ja. Viele denken, es gibt kein richtiges Unternehmen rund um diese Mannschaft, die auch irgendwie eigenständig agiert und die auch modern ist und in vielen Bereichen auch schon sehr, sehr weit ist. Weil man von außen drauf guckt und denkt, naja, da spielen irgendwie jedes Wochenende 11 Männer auf dem Platz, 11 Frauen, dann gibt's vielleicht noch irgendwie da mal Schach und Handball, Leichtathletik, das wissen dann auch eher weniger Menschen. Und wen brauchst du denn da? Dann gibt's wahrscheinlich irgendwie Social-Media-RedakteurInnen und dann gibt es eben Teammanagement und vielleicht noch Physio, Medizin, Sicherheit, so that's it. Das ist aber natürlich nicht so und ich war auch überrascht, welche Strukturen ich schon vorgefunden habe bei Werder und ich glaube, das ist auch unsere Herausforderung, gerade bei Zielgruppen bekannt zu werden, die eben noch nicht am Fußball dran sind. Wir waren auf der Sticks and Stones, der queeren Karrieremesse Anfang des Jahres und da kannten Menschen Werder nicht so wirklich, beziehungsweise dachten, naja, was soll ich denn da machen und habt ihr überhaupt irgendwie coole Jobs und was kann man bei euch überhaupt machen? Das heißt, da ist schon auch noch viel Grundlagenarbeit notwendig, um auf uns aufmerksam zu machen.
Also ich habe jetzt nach der Episode noch mehr Bock, bei Werder angestellt zu werden als vorher. Ja, also das ist bei mir auch Fluch und Segen zugleich. Jetzt bin ich nicht auf Jobsuche. Jetzt lebe ich nicht an der Weser, sonst wäre ich wahrscheinlich auch jeden Tag im Stadion. Es wäre bei mir tatsächlich so, obwohl ich ein großer Freund von Working from Home, Remote, you name it, bin. Aber das ist von Mannheim aus, wo ich lebe, ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Spaß beiseite, Eva. Zum Ende der heutigen Episode. Da waren spannende Insights drin zur Professionalisierung von HR. Und was ich gerade eben sehr cool fand, ist, hinter Werder steckt auch ein Unternehmen. Und ich glaube, das ist etwas, das haben viele noch nicht so auf dem Schirm, weil eben so der Sport so präsent ist. Und lass mich zum Abschluss noch folgende Frage stellen an dich, Eva. Was sollten, und das ist bei mir immer die Standardfrage, was sollten ZuhörerInnen morgen, wenn sie jetzt diesen Podcast gehört haben, was sollten sie morgen anders machen aus deiner Sicht?
Ich glaube, grundsätzlich im Zwischenmenschlichen und gerade im HR wirklich zuhören, was die Bedürfnisse sind der Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, in der Organisation wie privat. Und diesen Impuls, den man ja doch oft hat, ne, dann schon irgendwie eine Lösung oder eine Antwort parat zu haben, zu unterdrücken und sich wirklich auf andere einzulassen. Ich glaube, das macht vieles in der Zusammenarbeit einfacher und macht auch Prozesse schlanker und effizienter.
Und wenn ich schon mal von Werder jemanden am Mikro habe, dann muss ich als Fußball, als Werder-Fan am Ende die Frage stellen. Wir haben einen Umbruch, wir sind mitten in der Vorbereitung, wir haben einen neuen Trainerstab, wie schon angedeutet mit Horst Steffen und Co. Sag doch mal, Eva, du bist jetzt seit 3,5 Jahren dabei. Was wird das für eine Saison? Was denkst du?
Tja, das ging jetzt ja für uns immer steil bergauf. Deswegen hoffe ich, dass wir, wenn man so will, es in der kommenden Saison mit neuem Trainer, und ich glaube, das bietet auch ganz viele Chancen, bei den Herren und auch bei den Frauen auf den oberen Tabellenplätzen landen. Das würde ich mir zumindest sehr wünschen.
In einem Jahr schauen wir noch mal genau rein. Da machen wir ein Check-in. The trend is your friend, so ungefähr. Ne? Also ich denke das auch. Wobei, Chance und Risiko zugleich. Ne? Also die ersten 5 Spieltage sind jetzt fix terminiert. Wir spielen Pokal wieder auf der Bielefelder Alm an einem Freitagabend. Das ist so ein, da bin ich mal wirklich gespannt. Also wirklich Premiere für Horst Steffen auf der Bielefelder Alm, wo wir dieses Jahr im Februar richtig untergegangen sind im Pokalviertelfinale. Da bin ich gespannt, wie er und die Mannschaft das annehmen, weil wenn wir es annehmen, dann werden wir in Bielefeld gewinnen. Das hätten wir im Februar auch geschafft. Da haben wir es, glaube ich, noch nicht so wirklich angenommen, zumindest aus der Außenperspektive. So, und dann spielen wir als erstes in Frankfurt und dann Heimspiel gegen Leverkusen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist Top 3. Das ist Top Notch. Wenn wir da bestehen, dann bin ich guten Mutes, wobei ich auch jetzt seit über 30 Jahren damit aufgehört habe, solche Einschätzungen vorzunehmen. Das ist alles Käse. Wir haben es gehört in dieser Episode, Fußball ist von so vielen Themen abhängig und somit das HR ein Stück weit auch. Also von daher, ich bin gespannt. Ich freue mich auf die Saison. Ich hoffe, du mit deinem Staff, mit ganz Werder Bremen als Unternehmen auch, und freue mich, wenn wir weiterhin im Austausch bleiben. Danke dir, liebe Eva.
Vielen Dank, Stefan.
Das war eine weitere Episode im Ja klar Podcast. Hat dir diese Episode auch so gut gefallen? Dann freue ich mich über dein Feedback, eine Bewertung und das Teilen mit deiner Community. Die nächste Episode, ja klar, nächste Woche Donnerstag. Bleib dran für spannende Gäste und tiefgehende Insights rund um HR, Kommunikation und Führungsthemen. Auf bald!